Und im August habe ich so richtig, oder Anfang August gemerkt, boah, ich bin so durch. Ich habe ja gar nicht Zeit zum Trauern gehabt, weil ich die ganze Zeit so durchgezogen habe. Und war dann 2 Wochen krankgeschrieben. Oder mein Arzt hat dann gesagt, so, jetzt bleib mal 2 Wochen zu Hause. Jetzt mal irgendwie wieder, ne, durchatmen, auch ein bisschen schlafen. Ja. Weil alles war irgendwie nur so in Funktionieren und Machen und Organisieren. Und dann kriegte ich vom Boten die Kündigung nach Hause. Also da habe ich gedacht, das ist jetzt nicht sein Ernst. Mein Schwiegervater sagt noch, ja, du musst mich unterstützen und vielleicht willst du nicht Geschäftsführerin werden, wir müssen uns jetzt hier reißen. Und die ganze Zeit war nichts. Ohne Gespräch, ohne Ankündigung, ohne irgendetwas, steht er vor der Haustür, der Bote, und gibt die Kündigung ab.
Hä? Ja, das macht überhaupt keinen Sinn.
Und das war für mich erstmal...
Von dem Schwiegervater, also das Unternehmen... Bevor es losgeht, gibt es noch eine wichtige, tolle Neuigkeit. Es gibt endlich wieder ein kostenloses Online-Training von mir. Und zwar starten wir damit am 2. Juni. Juno, das ist der Montag. Und es geht bis Donnerstag, dem 5. Juni, jeweils um 11 Uhr und um 20 Uhr. An all diesen Tagen findet jeweils mein neues kostenloses Online-Training statt. Ihr könnt euch anmelden unter madamemoneypenny.de/training-investieren. Den Link findet ihr natürlich auch hier unten drunter in den Shownotes. Worum wird es denn gehen? In dem Online-Training lernst du meine 3 Strategien, mit denen du ein krisenfestes, darum geht es diesmal, ja, in der aktuellen Situation ein krisenfestes Vermögen aufbaust und endlich finanzielle Sicherheit erreichst, und zwar ohne Finanzstudium, ohne Crashverluste und ohne versteckte Beraterkosten. Habe ich alles schon durch, ja, außer das Finanzstudium, das habe ich auch nicht. Ich zeige dir, wie du sicher ein Vermögen aufbaust, ohne schlaflose Nächte und Verluste, habe ich auch alles hinter mir, eben auch in der Krise. Wie du dein Geld selbstständig investierst, auch wenn Mathe nie dein Lieblingsfach war, ja, ich hatte meine 4 in Mathe, und wie du dein Depot smart und selbst managst, ohne mehr als 60 Minuten Aufwand pro Jahr. Außerdem gehe ich natürlich auch sehr stark auf die aktuelle Lage an. Also was ist seit April eigentlich an den Börsen geschehen? Woher kam dieser Crash? Und vor allem, ist die Krise jetzt schon wieder vorbei? Schließlich steigen die Kurse ja wieder. Dahinter steckt ein klares Muster, dem historisch alle Krisen gefolgt sind. Und wenn ihr dieses eine Muster versteht, wisst ihr also ziemlich genau, was als nächstes passieren wird. Und das erkläre ich euch alles ganz ausführlich, inklusive Expertenanalysen genau zu dem, was unweigerlich als nächstes passieren wird und warum dies eine wirklich historische Chance für uns Anlegerinnen ist. Und natürlich auch, was soll ich denn jetzt tun? Ja? Soll ich besser verkaufen? Soll ich lieber kaufen? Lohnt sich ETFs überhaupt noch? Ist der MSCI World weiterhin die beste Strategie? Spoiler, war er noch nie, erkläre ich euch. Und natürlich, wie du diese Krise, die aktuelle, für dich und dein Vermögen nutzen kannst und auch musst, ja. Es gibt nämlich sowas wie einen Crash-Booster, der war im Corona-Crash signifikant für dein Geld an der Börse. Und wenn du den zündest, machst du übermäßig viel Rendite und kannst so noch leichter ein Vermögen aufbauen. Und wie das alles funktioniert, das erfährst du halt ebenfalls, also auch dieser Crash-Booster. Und wir schauen uns natürlich an, warum jetzt immer noch weiterhin der perfekte Zeitpunkt ist, endlich loszulegen. Ja, den Corona-Crash hast du leider schon verpasst. Das sollte dir nicht erneut passieren. So, und jetzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ich gebe dir im Online-Training einen Crash-Bonus im Wert von 500 Euro. Cash quasi. Das gab es noch nie. Das wird es auch nie wieder geben. Ich muss mich sehr dazu durchringen. Ja, es ist absolut ein einmaliger Bonus, den gibt es jetzt in diesem Online-Training. Davor gab es den nie, danach wird es ihn auch nie wieder geben. Darauf habt ihr auf jeden Fall mein Wort. Also das wollt ihr wirklich nicht verpassen. Es geht los am Montag, dem 2. Juni bis Donnerstag, 5. Juni, jeweils um 11 Uhr und um 20 Uhr. Meldet euch an, komplett kostenlos, unter madamemoneypenny.de/training-investieren. Training-investieren. Meldet euch an, sichert euch euren kostenlosen Platz und seid auf jeden Fall dabei, denn das wollt ihr aus sehr verschiedenen, vielen Gesichtspunkten nicht verpassen. Und dann freue ich mich sehr darauf, euch dann da zu sehen. Und jetzt geht's endlich los mit der Podcast-Folge. Salut, ihr Moneypennies, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Money Stories. Heute lernt ihr Uta kennen. Sie hat Finance First im Mai 2024 gemacht und im August des gleichen Jahres direkt das Mentoring noch mit angeschlossen. Und bevor Uta zu uns kam, hat sie immer ganz gut verdient, aber ihr fehlte einfach die Struktur, dass das Geld auch wirklich bei ihr blieb. Zudem hatte sie eine Bankberaterin, die sie schlichtweg belogen hat, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Was genau das Problem war, erzählt sie uns in diesem Gespräch. Uta hat auch wirklich einiges erlebt, eine sehr unschöne Scheidung und dieses Jahr auch noch ein Schicksalsschlag gefolgt von einer Kündigung im Job. Sie erzählt sehr offen, was das alles mit Finanzen zu tun hat, zum Beispiel, wie sie nach der Scheidung nichts hatte und aber auch, wie sie froh war, dass dann nach dem plötzlichen Tod ihres Partners sie sich nicht auch noch um Geld Sorgen machen musste, weil sie da wieder alles on track hatte. Sie erzählt, wie ein Erbe ihre Geldprägung in der Kindheit beeinflusst hat, warum die Einstellung, das letzte Hemd hat keine Taschen, sehr egoistisch ist, wann sie gemerkt hat, dass sich ihre Einstellung zu Geld komplett verändert hat und wie sie es schafft, trotz allem nach vorne zu schauen. Wir reden über den Zusammenhang von Geld und Selbstwert, warum Frauen oft nicht wissen, was sie wollen und über ein Auto, das nur 500 Euro gekostet hat. Ich finde, es ist eine der inspirierendsten Money Stories, die wir jemals hier hatten bei Madame Money Penny, mit einer Frau, ja, von der wir alle so viel lernen können über Geld, über uns Frauen, über Verantwortung zu übernehmen und ich finde eigentlich auch über das Leben an sich und über eine schöne, gesunde Lebenseinstellung. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß und vor allem auch Inspiration mit der lieben Uta. Ja, und damit ganz herzlich willkommen, liebe Uta. Hi, schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank für die Einladung, liebe Natascha.
Ja, sehr, sehr gerne. Liebe Uta, lass uns doch mal über deine Money-Story sozusagen sprechen. Du hast ja Finance First gestartet im Mai 2024, hast das richtig schön durchgezogen und hast dann im August direkt das Mentoring angeschlossen, was ja schon auch, ich sag mal, knackiger Zeitrahmen ist, so zwei Programme innerhalb von wenigen Monaten. Aber lass uns doch vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und zwar die Zeit davor, wo auch immer du denkst, ja, was Sinn machen könnte, da einzusteigen und nimm uns doch da gerne mal mit, vielleicht so, weiß ich nicht, vor ein, zwei Jahren, wie auch immer, wie da so deine Situation, vielleicht auch deine berufliche Situation, vor allem natürlich aber auch gerne deine finanzielle Situation so aussah. In welcher Lage warst du da? Hattest du irgendwelche Rentenversicherungen? Wie hast du verdient? Wie bist du mit Geld umgegangen? Vielleicht kannst du uns da einmal mit reinnehmen.
Ja, sehr gerne. Also ich würde einen kleinen Schritt zurückgehen. Also wenn ich so rückblickend gucke, würde ich sagen, richtig Verantwortung für mein Geld, meine Finanzen habe ich so für mich allein übernommen, wo ich mich von meinem ersten Mann getrennt habe. Das war so vor knapp 8 Jahren. Und danach, also die Scheidung war sehr hässlich, hatte ich eigentlich gar nichts mehr. Also er hat Haus und alles behalten. Aus verschiedensten Gründen bin ich da auch irgendwie, ja, habe viel Federn gelassen, wie ich da rausgekommen bin und hatte so das Ziel, ich möchte für meine Kinder, ich habe 3 Kinder, ich möchte wieder ein Haus haben und einen Garten und das war irgendwie so mein Ziel. Und ich habe nebenberuflich noch soziale Arbeit studiert und habe dann im Prinzip ja die Karriereleiter Stück für Stück so raufgestiegen und meine Einnahmen erhöht. Und ich hatte auch so eine Riester-Rente und so ein bisschen was, so ein bisschen Fondssparen gemacht und ja, so nichts Halbes und nichts Ganzes, also auch mangels Zeit immer viel so der Bankberaterin überlassen und mich da nie so richtig reingearbeitet. So, und wenn ich so ein Ziel hatte, war Sparen auch nie ein Problem. Also fürs Haus, da jeden Monat ein paar hundert Euro einseitig zu legen, kein Ding so. Und ich war jetzt in den letzten Jahren wieder in der Partnerschaft und hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich verliere so ein bisschen wieder den Überblick über mein Geld. Weil wenn man zu zweit so durchs Leben geht, der eine zahlt das, der andere zahlt das. Es war alles so ein bisschen verschwommen, klar, ne? Wenig Struktur. Und dadurch, dass ich in der Frauenberatungsstelle, in der ich noch ehrenamtlich tätig bin, oft mit dem Thema Geld in Trennung, in Partnerschaft, auch Altersarmut konfrontiert werde, ist es natürlich für mich immer sehr präsent. Und ich dachte so Anfang des Jahres, oh, du musst das mal alles wieder irgendwie ein bisschen sortieren. Ich habe schon immer irgendwie Haushaltsbuch geführt, das ja, und ich wusste auch immer genau, was auf meinen Konten los ist. Aber mir fehlte immer so eine richtige Struktur. Ich habe immer das, mal das ausprobiert. Aber jede Struktur, die ich so angefangen habe, fiel mir nach einer Zeit schwer, das beizubehalten. Dann war es eine stressige Zeit, stressiger Alltag. Wie du immer sagst, ne, einmal richtig aufsetzen. Das war irgendwie alles nur angerissen, aber nie so richtig zu Ende gemacht und dann habe ich im Mai, also ich kannte die schon lange aus Podcasts und deine Bücher gelesen und immer so irgendwie das Thema Frauen und Finanzen, wichtig. Und da habe ich gedacht, so, jetzt muss ich mich auch mal selber kümmern und das jetzt mal alles angucken, so auch die Versicherung und so. Und habe dann im Mai mit Finance First angefangen. Und ja, war sehr glücklich über die ganzen Dinge, die ich da so an die Hand bekommen habe, was so die Struktur betrifft, ne? Also das Haushaltsbuch und so Vermögensabfrage und mal alles hinsetzen, mal alles sortieren. Das Gute war, dass das natürlich auch so in den Aufgaben verpackt war, ne? Also jetzt wird hier mal geguckt, was hast du eigentlich für Abos und ne? Diese ganzen Sachen jetzt im Hausbau. Ich habe dann erstmal hier die Versorger vor Ort genommen und immer gedacht, ja, du müsstest eigentlich mal gucken, Strom und Gas kriegst du auch woanders bestimmt günstiger her. Ne? Das war ja auch eine Aufgabe bei euch, jetzt mal angucken und kümmern. Und das habe ich dann gemacht. Allein dadurch habe ich irgendwie über 150 Euro nur, dass ich da mal irgendwie diese Sachen geregelt habe, schon monatlich.
Und das ist doch so spannend, Uta, oder? Ich meine, das ist ja jetzt alles keine Raketenwissenschaft. Ne? Das ist ja, wenn man sich mal so ein bisschen mit Geld beschäftigt, so wie du es ja auch gesagt hast, wie du es ja früher auch schon gemacht hast, ist das ja eigentlich so Common Knowledge sozusagen. Ne? Guck mal deine Verträge an. Also alle wissen das, aber niemand macht es.
Ja.
Genau. Und mich ja eingeschlossen früher, dieses ja, muss ich auch mal, ja, ich weiß schon und so, ne? Aber ich glaube auch, wenn man, du hast jetzt auch schon ein paar Mal das Wort Struktur gesagt, ne? Wenn man da wirklich diese Struktur hat, wenn einem nochmal jemand sagt, okay, jetzt machst du das und dann machst du das, weil, also nach meiner Erfahrung ist es sonst halt auch so, ja, wo soll ich denn jetzt anfangen? Naja, ich weiß, ich müsste jetzt mal meine ganzen 25 Verträge, die ich irgendwo habe, ja, meine 100 Ausgabenposten, also diese kleinen Sachen, müsste ich mir alle mal angucken, aber setze sich ja keiner irgendwie komplettes Wochenende in 48 Stunden und wühlt halt nur diese Sachen durch, so, ne? Was meinst du, hat dir da jetzt, was war jetzt das Ausschlaggebende für dich, es dann diesmal auch wirklich umzusetzen?
Ich bin eigentlich ein sehr strukturierter Mensch, wenn ich mir so einen Rahmen geschaffen habe. Ne? Also ich meine, ich war ja berufstätig mit 3 Kindern, Vollzeit, Studium nebenher, da war der ganze Tag getaktet. So.
Ja, krass.
Das geht ja, ne? So. Aber da war der Druck, glaube ich, von außen mehr, so dieses, okay, ich will das Studium, ich will meine Kinder gut versorgen, also mache ich das tagsüber und abends halt nicht Fernsehen, sondern Studium und so. Also da war das irgendwie greifbarer. Und vor 10 Jahren so irgendwie die Alterssachen, ja, müsstest du mal, naja, du hast da irgendwie die Riester-Rente, ja, was gibt's denn da noch? Ja, muss ich mir mal angucken, das liegt dann da, ne? Dann war der Hausbau, ich habe hier auch viel selber gemacht, das zog sich immer so hin. Ah ja, du wolltest ja nochmal diese Verträge, irgendwas war, du hast mal gelesen, Riester ist gar nicht gut, musst du dir nochmal angucken. Aber das verbleibt dann so im Alltag, ne?
Ja.
Und wenn ich mir dann so ein Programm kaufe und dafür Geld ausgebe und mich bewusst dafür entscheide, dann ist es auch so, das ist jetzt hier Thema Nummer 1. Und ich wollte dann das auch so abarbeiten und es war einfach so gut, okay, das ist diese Woche dran. Diese Woche muss ich über nichts anderes nachdenken, als Verträge sortieren, vergleichen.
So diese Häppchen, ne?
Ja, diese Häppchen sind, glaube ich, das Gute. Das ging mir auch immer im Studium so, wenn ich irgendwie angefangen habe, mir ein Thema zu erarbeiten. Oh, das Buch ist toll. Oh, das ist ja auch interessant. Also wenn da keiner Stopp sagt, ne, dann würdest du es gibt ja wie zu jedem Thema ja unendlich viel Informationen. Und wenn es dir keiner vorkaut und sagt, hier, das ist wichtig, das nicht. Ich glaube, deswegen
fängt diese
nicht an. Du, den Zugang haben wir ja alle irgendwie. Genau, aber wenn jemand von außen sagt, das brauchst du nicht, das ist bewährt, das macht keinen Sinn, dann verlierst du ihn. Nur noch 3 Tagen denkst du, oh Gott, jetzt habe ich das angefangen, ich weiß gar nicht, nee, lege ich erstmal weg, mache ich was anders.
Ja, absolut, sehe ich genauso. Und diese unendliche Information oder auch unendliche, ich sag mal, Auswahlmöglichkeiten sorgen ja ganz oft dafür, dass wir einfach gar nichts machen. Ne? Weil wenn ich so von A nach B komme und denke, das Buch könnte ich noch lesen und das Buch könnte ich noch lesen, dann habe ich auch einmal eine Liste von 200 Büchern und denke mir, oh Gott, wann soll ich denn das alles lesen? Ja, eigentlich bräuchte ich nur ein Buch lesen. Aber das ist schon wie dieses Projekt irgendwie so riesengroß. Und was mir auch gerade nochmal so eingefallen ist in deiner Erzählung, ich meine, so dieses Thema Finanzen ist auch so wie, ich sag mal so, Self-Care und so. Die Sachen haben halt alle keine Deadline. Ne? Wenn ich ein Haus baue, habe ich Deadlines, habe ich einen ausgelegten Projektplan. So meine Kinder haben eigentlich, das ist immer eine Deadline. Ja, weil wenn die was wollen oder wenn ich mich darum kümmern muss oder so, dann ist das meistens jetzt, also Dringlichkeit. Und bei Finanzen funktioniert es ja in der Theorie, zumindest denkt man das so, dann ganz gut. Ja, mache ich dann irgendwann. Und so fällt sowas halt immer hinten runter, ne? Genauso wie Sport machen oder gesunde Ernährung oder ich muss mich eigentlich mal hinsetzen und ne, XY machen. Diese Sachen haben halt, ja, sie sind dringlich schon, aber wir nehmen diese Dringlichkeit halt nicht so wahr, weil dann andere Sachen, die wirklich eine Deadline haben, natürlich in der Dringlichkeitsskala nach oben rutschen. Und das, was ich immer weiter aufschieben kann, das schiebe ich halt weiter auf, ne? Und das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Und auch so ein bisschen schade, weil ganz viele Dinge hängen ja auch damit zusammen, ne? Also wenn ich mich einmal wirklich hinsetze und mir sozusagen die Deadline gebe und dieses Projekt angehe, so wie du es ja auch gemacht hast, hat das ja auch ganz viel Auswirkungen auf andere Lebensbereiche, wo ich dann auch wieder ein bisschen entspannter sein kann, ne? Deswegen ist es, ja, es ist nicht ganz so einfach, aber halt umso, ja, trauriger, wenn es dann halt nicht zur Priorität gemacht wird, so, ne?
Ja, und das habe ich halt, das ist wahrscheinlich bei mir auch nochmal so ein besonderes Merkmal. Ich hatte halt diesen ganz dollen, dieses ganz dolle Gefühl, ich muss mich jetzt irgendwie kümmern. Mhm. Und dann hatte ich, wie gesagt, im Mai angefangen mit Finance First und hatte jetzt gerade so, ich habe auch zum Beispiel zwei Haushaltsbücher angelegt. Eins für mich und meine Kosten und eins, ich habe ja noch ein Kind zu Hause wohnen. Mhm. Und ich wollte das so getrennt haben. Dachte so, den Unterhalt und die Kosten fürs Kind, das ist ein Bereich und ich und meine Sachen ist ein anderer Bereich. Ich wollte das einfach für mich klar haben, dass die ist jetzt auch irgendwann 18 und will ausziehen und dann muss klar sein, meine Sachen kriege ich locker so hin, auch meine Sparrate und meine Vorsorge und alles, was das Kind betrifft, ist gar nicht mit drin.
Ja, ja.
Mhm. So, und dann hatte ich das alles klar und dachte, ah super, das geht. Das Gefühl war, also es war so ein schlimmes Gefühl, aber es war eigentlich alles total easy, auch durch dieses Umstellen und so. Mhm. Und dann war es so, dass Anfang Juni mein Lebensgefährte tödlich verunglückt ist. Was natürlich ein Schicksalsschlag und übel und so. Aber, das habe ich letztens auch schon im Mindset-Call erzählt, ich war so erleichtert, dass ich in der Situation mich nicht um Finanzen kümmern musste. Also das Geld oder so diese Sachen nicht mein Problem waren in dem Sinne. Wir haben nicht zusammen gelebt, obwohl er eigentlich fast immer hier war, so, aber wir sind ja auch nicht verheiratet. Also es waren so viele Dinge, für die ich eigentlich gar nicht zuständig war und so. Mhm. Aber ich musste da überhaupt nicht drüber nachdenken, komme ich jetzt auch klar, wenn nicht zwei Personen dieses Leben bestreiten, so in ne, Einkäufe bezahlen und was so halt anfällt. Ne? Ich wusste ganz klar, ist kein Ding, kann ich auch alles alleine. Jetzt nicht unbedingt emotional sofort, aber das mit den Finanzen brauchte ich nicht drüber nachdenken. Und das ist, glaube ich, wirklich ein großer Batzen, wenn man weiß, das ist okay so. Ich komme klar. Ja,
auf jeden Fall. Also erstmal vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und ich glaube, das, was du sagst, ist, glaube ich, so der Inbegriff auch von finanzieller Unabhängigkeit, ne? Also zu sagen, okay, und ja, ich bekomme ja auch die Nachrichten bei Instagram und so weiter, ja, aber ich bin doch happy irgendwie in meiner Ehe und ist doch irgendwie alles gut und ja, mein Mann kümmert sich um alles, aber wir sind ja happy so. Und dann sage ich, ja, das ist cool. aber das nehmen sie dann sozusagen als Grund, als Ausrede, ich bin ja happy in meiner Ehe, also brauche ich mich ja gar nicht um meine Finanzen kümmern. Also da wird so oft dieses so, na, das hat ja nichts damit zu tun. Du kannst ja trotzdem ein eigenständiger Mensch sein, so, um dich um deine eigenen Finanzen zu kümmern, wie du ja auch verantwortlich für deine Gesundheit bist, ne? Also, und gerade so Schicksalsschläge, daran denkt halt niemand, ne? Also, das halt.
Immer
auch,
die anderen, ne?
Es sind immer die anderen und genau, und doch hört man irgendwie ziemlich häufig davon, so, ne? Natürlich möchte man da nicht dran denken und es geht ja auch nicht darum, eine Trennung zu planen oder davon auszugehen, dass man sich eh trennt oder so oder dass irgendwas Schlimmes passiert, aber einfach genau wie du sagst, ne, in dieser Situation, sei es jetzt oder später in Rente oder was auch immer, ne, das kann man ja auch noch weiter, also irgendwann sterben wir schon dann auch alle, ja, so, und ne, und oder ob das dann irgendwie in Rente ist, wenn ich da, keine Ahnung, 85 bin oder so, und dann mein Partner, Partnerin sozusagen wegstirbt, das hat ja auch einen finanziellen Impact. Ja. Und ich finde es so, ja, so beeindruckend und inspirierend, was du gerade gesagt hast, dass das nämlich dann dass Finanzen an der Stelle kein Thema für dich waren, weil du so für dich selbst gesorgt hast, ja, unabhängig warst und so weiter. Das ist so, so viel wert.
Ja.
Weil das ist, glaube ich, also wenn dann auch noch dieses finanzielle Thema kommt obendrauf auf alles andere, womit man sich ja eh schon dann passen muss, ne? Also was das hier alles, also kann sich, glaube ich, auch keiner vorstellen, was alles passiert. Ich war da auch mal eine Zeit lang irgendwie recht nah dran bei genau so einem Fall, den du mich auch schilderst. Testament, ja, nein und tralala und was da alles dranhängt noch, dieser ganze Rattenschwanz an Administrationszeug und so, also das muss man alleine schon durchgehen in diesem Trauerprozess, das ist halt schon heavy.
Ja.
Wenn es dann noch darum geht, oh, warte mal, muss ich es eigentlich ausziehen? So, können meine Kinder jetzt eigentlich noch, keine Ahnung, können wir noch in Urlaub fahren oder so, ne? Also, das sind ja existenzielle Fragen an der Stelle nochmal. Ja. Das ist ja so eine Umwälzung des kompletten Lebens, des, also vielleicht auch des sozialen Gefüges, vielleicht kann ich mir gar nicht leisten, hier zu wohnen, muss irgendwo anders hinziehen oder so. Oh, also wirklich, ja, sehr, sehr beeindruckend und natürlich super schön, dass du da vorher schon so gut für dich gesorgt hast und auch so unabhängig warst. Vielleicht auch heraus aus der ersten Trennung sozusagen, ne?
Ich kann sagen, also, man sieht das den Leuten ja auch nicht an, ne? Also ich hätte meinen damaligen Mann, auch wenn wir uns irgendwann nicht mehr verstanden haben, hätte ich nie zugetraut, was dann so alles abgegangen ist, ne? Die EC-Karte wurde mir zu Hause zerschnitten und bei der Bank wurde mir die Tür aufgehalten und in die Jacke geholfen und denkst, sag mal, ne? So.
Was?
Hat nach außen auch keiner gedacht, ne? Und unglückliche Kontenkonstellation, mein Konto war das Haushaltskonto, mein Gehalt ging auf sein Konto, das warten wir irgendwie, habe ich das auch, ja, das hat sich so entwickelt und keiner hat es hinterfragt und als dann Knall auf Knall kam, stand ich dann wochenlang ohne einen Euro da, wo du auch denkst, wie konnte das denn passieren? So, bin doch eigentlich immer stark und organisiert, aber das Leben entwickelt sich und du bist so im Alltag und dann passiert irgendwas und dann fällt dir
auch die sich dann so ein. Schleicht sich dann so ein in so einem Alltag. Na, jetzt haben wir mal das Konto hier gemacht. Ach ja, müssen wir irgendwann nochmal, machen wir nochmal dies, das. Ach, die Immobilie, ja, wollten wir eigentlich auch noch auf dich umschreiben und so, machen wir irgendwann, ne? Und dann, es ist.
Genau.
Ja, es ist einfach dann ein unschönes Ergebnis. Und dieses, was ich dann oft immer höre, ja, aber ich habe ja trotzdem Recht auf irgendwie 1, 2, 3 und so weiter. Ja, klar.
Recht haben. Kriegen. Ich hatte auch Rechte und habe keine Rechte bekommen. Also es funktioniert halt einfach nicht so einfach.
Und da verlassen sich die Leute oder vor allem die Frauen halt auch drauf. Ne? Und auch was es kurzfristig bedeutet, ne? Zu sagen, okay, ja, warte mal, jetzt habe ich, und das höre ich nicht zum ersten Mal, das höre ich wirklich nicht zum ersten Mal, dass bei einer Scheidung so, ich sag mal, schmutzig zugeht, dass die Frau ohne Cash dasteht. Hatte vor ein paar Monaten mit einer Teilnehmerin gesprochen, die hat auch Finance First gemacht und dann das Mentoring, die genau in der gleichen, also genau so beschrieben hat, wie du gerade auch. Und sie musste wirklich, ich glaube, bei einer Freundin auf dem Sofa schlafen, weil, also, und sie hat, also, wenn du kein Cash hast da draußen in der Welt, wie willst du irgendwas bezahlen? Auch selbst wenn dir die Hälfte gehören von den 20.000 Euro, ja? Wenn du ein halbes Jahr nicht drankommst, weil, ne, erstmal rechtlich das alles anzustoßen und so weiter, dann nützt dir das ja irgendwie auch nichts.
Ja.
Das ist also Wahnsinn, ja.
Ja, ja, Mensch. Deswegen kam dieses Gefühl halt so, ne?
Ja.
Das war wieder der Alltag, es schlich sich so ein und ich dachte, nee, ich muss jetzt mal wieder irgendwie alles so für mich organisieren. Und das war gut. Das war wirklich gut. Ich hatte da auch eine Badine und wir hatten auch erst einen ganz guten Austausch, aber die hatte dann auch private Stolpersteine und ist mir dann irgendwie auf dem Weg verloren gegangen. Das war zwar ein netter Austausch, aber es war nicht so konstant. Aber ich habe das so straight durchgezogen, das Finance First. Und ich muss sagen, so im Nachhinein, das habe ich auch im Mentoring dann festgestellt, dass ich völlig unterschätzt habe, was das auch mit dem Mindset zu tun hat. Also für mich war immer so, ja, dann spart man halt, ne? Also das liegt halt an der Struktur. Das liegt natürlich überhaupt nicht daran, was ich für eine Einstellung zu Geld habe oder was ich in der Kindheit, ne? Ich so denke, ich bin Sozialpädagogin und Coachin, aber das habe ich bei mir selber überhaupt nicht gesehen, was diese alten Glaubenssätze so in Bezug auf Geld halt auch mit uns machen, ne? So.
Wie war das bei dir? Also hast du dann, also wir machen ja im Beinprogramm so ein bisschen Glaubenssätze oder nicht ein bisschen, wie Glaubenssätze-Arbeit. Hast du da so Kernglaubenssätze von dir irgendwie entdeckt, wo du gar nicht wusstest, dass du die hattest? Oder wie war da dein Mindset-Prozess? Ja,
also ich hatte so einen Spruch, den ich oft in der Familie gehört habe, sowas wie das letzte Hemd hat keine Taschen. Das war jetzt nicht unbedingt mein Spruch, aber es war so, das hatte ich immer so im Ohr, so, ne? Man muss auch mal was ausgeben und sowas. Und das habe ich dann so irgendwann umgedeutet, so von wegen, ja, aber es soll mir auch am Ende noch gut gehen, ne? Was ja auch logisch ist, weil ich will ja nicht, dass meine Kinder sich mal Gedanken machen, oh, Mutti muss ins Heim. Wer bezahlt das eigentlich? So,
ja.
Ne? Also, es ist nicht die Aufgabe von meinen Kindern, weil ich jetzt irgendwie jahrelang nicht geschafft habe, mich mal um meine Rente, um irgendwelche Rücklagen oder irgendwas zu kümmern. So, das war so ein ganzer, und dann hatte ich auch so das Gefühl, da kann ich dir gar nicht so genau sagen, wo das herkommt, aber so ein Gefühl, wo das steht mir nicht zu. Also nicht so ich habe mir einen gewissen Lebensstandard mit einem ganz normalen Gehalt eigentlich erarbeitet, mit dem Haus. Gut, wir wohnen sehr ländlich, ist alles nicht so teuer hier und so, ne? Aber, aber ich hatte dann irgendwann so das Gefühl, als ich dann so fast fertig war, so, boah, ist eigentlich ein bisschen krass, ein bisschen groß, das Grundstück. Und eigentlich steht dir das nicht zu. Und ich konnte, habe auch festgestellt, so in der Mindset-Arbeit, ich kann immer nur so bis einen gewissen Betrag sparen. Und dann denke ich so, ja, mehr braucht man ja auch nicht. Also das war so ganz, das habe ich nie so wahrgenommen. Aber da musste ich echt so richtig dran und mir das richtig angucken.
Ja.
Und habe mir dann die ganzen Glaubenssätze und auch so, so ja, positive Mindset-Sätze aufgeschrieben und die kleben jetzt in meinem Badezimmerspiegelschrank. Also wenn ich jeden Morgen, jeden cool. Abend den Schrank aufmache, lese ich mir beim Zähneputzen und Gesicht eincremen, immer alles schön durch und denke da immer wieder aktiv drüber nach, um mir das einfach so zu bewahren. Ne? So, es darf mir gut gehen, ich darf Geld besitzen, ich hab mir das erarbeitet, das ist alles gut, das ist okay, so solche Sachen.
Ja, super. Also, ja, das letzte Hemd hat keine Taschen, steht ja schon sinnbildlich für viele dieser Glaubenssätze, nämlich ich kann ja eh nichts mitnehmen, ne? So ein bisschen so YOLO. Ja, wer weiß, wie lange wenn ich morgen vom Bus überfahren werde, habe ich ja umsonst gespart. Ja, was ist, wenn du nicht vom Bus überfahren bist?
Also, genau. Was machst du denn dann eigentlich?
Ja, also ne, was, wenn alles gut wird, ne? Und auch das finde ich super, so einen wichtigen Punkt, den du auch angesprochen hast. Ich finde mal, das letzte Hemd hat keine Taschen, ist ja sehr egoistisch so, ne? So, wenn ich tot bin, ja, was interessiert mich alles, was danach kommt, ne? Und so, na, warte mal, ich habe ja Kinder, so, oder keine Ahnung, ich kann ja auch der Gesellschaft was hinterlassen oder spenden oder was auch immer, ne? Und ich finde, spätestens da hat dieser Glaubenssatz natürlich gar keine Begründung mehr, ne? Weil wenn man sagt, okay, ja, klar, ich kann es nicht mit ins Grab nehmen, selbst wenn ich könnte, würde ich es aber auch nicht wollen, weil da sind noch Kinder im Spiel, ja, die natürlich dieses Vermögen halt auch erben sollen. Und das Schöne daran ist ja auch, wenn du dir, Uta, dieses, also das, was du auch im Mentoring gelernt hast, ne, so die goldene Gans und so weiter, das ist ja eine ewige Rente. Ne, die goldene Gans bleibt ja immer stehen. Die ist ja immer da und wirft halt immer die goldenen Eier. Und das ist ja genau das, was deine Kinder dann übernehmen würden. Und es wird einfach immer mehr. Es wird einfach immer mehr. Ja, ich glaube, das haben so viele Leute noch nicht verstanden, dass es braucht nur eine Person, es braucht wirklich nur eine Person, die es einmal richtig macht. Und die nachfolgende Generation brauchen sich eigentlich um nichts mehr kümmern. Weil die bekommen dann halt die goldene Gans, die halt x Millionen Euro wert ist. Und über solche Beträge redet man dann natürlich irgendwann. Also es ist auch nicht krass, irgendwie abgehoben, krass utopisch. Ja, wenn man das Geld vernünftig investiert, so, dann kann man damit durchaus Millionären werden. Das ist ja auch das Ziel. Aber nicht, um sich dann irgendwie einen Rolls-Royce zu kaufen, sondern um halt davon zu leben. Nee. Und genau, dieses Mindset, so gerade auch für Eltern, ja, es braucht nur eine Person machen. Und der transgenerationale Vermögenswachstum ist eigentlich schon erschaffen. So, und das finde ich nochmal so ein Pluspunkt daran, zu sagen, wenn ich schon nicht für mich mache, dann doch irgendwie bitte für meine Kinder, weil das Leben wird in Zukunft auch nicht günstiger werden, ist mal so meine.
Genau.
Lehnen wir mal ganz weit aus dem Fenster. Ja, ja, und deswegen umso schöner, dass du es natürlich auch genauso als siehst. Und das ist, glaube ich, immer ein schönes, ich glaube, so bei so Glaubenssätzen einfach mal den Perspektivwechsel zu machen. Ne? So eigentlich heißt es ja, mein letztes Hemd hat keine Taschen. Ja, okay, aber was ist denn mit den anderen Menschen, die Hemden tragen? So, jetzt mal bildlich gesprochen.
Ja.
Also ja, ich finde auch, da sind immer großer Motivator, die Kinder.
Rückblickend auch verstehe ich mich auch besser. Ne? Also ich hatte, wie gesagt, mit diesem anderen Glaubenssatz, so dieses, dass mir das nicht zusteht. Ne? So.
Mhm.
Ich hatte in meiner Scheidung halt, hat mich mein Ex-Mann immer damit gekriegt, ja, du bist ja nur geldgeil. Wenn ich irgendwie nur sagte, naja, mir steht ja das und das zu, ja, du bist ja nur geldgeil. Dieses, du bist geldgeil, hat mich so getriggert, dass ich irgendwann da übergegangen bin, gar nichts mehr zu fordern, sondern immer nur so zu bitten. So, aber, also zu erklären, guck mal, und das eigentlich, du musst doch verstehen, das haben wir doch zusammen erarbeitet und so, ne? Aber ich bin da jedes Mal eingeknickt, weil ich um Gottes Willen nicht als jemand dastehen wollte, der jetzt irgendwie Geld einfordert. So.
Mhm. Unberechtigterweise so, ne? Genau, das schwingt ja so mit, ja, du bist doch nur geldgeil, so, na, weil es steht mir halt zu, also ist halt meins. Was ist mit geldgeil zu tun?
Habe ich halt nicht gefühlt und teuer bezahlt, ne?
Ja, interessant. So. Das ist, also es klingt so ein bisschen nach auch Selbstwert, ne? So dieses, ja, viel mehr verdiene ich nicht, bin ich mir nicht wert und so weiter. Das sind ja genau die, also es gibt ja zwei Arten von Glaubenssätzen. Einmal die Glaubenssätze über mich selber, ja, bin ich es mir wert, bin ich geliebt, so bin ich gut genug. Und dann sozusagen Glaubenssätze nochmal nach außen, was denke ich über Geld, das letzte Hemd hat keine Taschen und so weiter, ne? Was projiziere ich sozusagen nach außen? Und dieses, ja, wie du es auch beschrieben hast, ne, war immer wieder in Situationen, so, ist irgendwie doch ganz schön großes Haus. Und also da steckt ja schon genau das drin, ne? So, bin ich das, also habe ich das verdient? Bin ich das eigentlich wert? So, ne? Und da sind wir natürlich beim absoluten Kern-Epizentrum, so dem Selbstwert, was ja auch nicht mal ebenso mit Glaubenssätzearbeit gemacht ist, ne? Nein, kann natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt kommen. Aber gut für dich, dass du es halt erkannt hast, ne? Und das ist ja, glaube ich, schon mal ein sehr, sehr großer. Einfach ein sehr, sehr großer Schritt hin zur Lösung, zu sagen, ja, warte mal, jetzt ist wieder jemand selbst, mein Selbstwert, der mich da ein bisschen untergeht. Und dann, genau, da kann man ja daran arbeiten. Und sag mal, hattest du auch, wir machen ja auch Übungen zu Geld in der Kindheit. War da bei dir auch noch was, weil du hattest das am Anfang mal so ein bisschen angeschnitten, dass du das auch sozusagen unterschätzt hattest?
Mhm. Also ich habe da, also man kommt ja so ins Nachdenken, ne? So, also Geld war immer schon ein Thema in der Kindheit. Mein Vater hat, als ich irgendwie so Grundschulalter war, sehr, sehr viel Geld geerbt. Und ich glaube, davor war diese Lebenshaltung irgendwie, ja, da kommt ja irgendwann das Riesenerbe. So.
Ja.
Und dann war dieses Erbe da und das Erbe war auch schnell weg. So.
Aha.
Und dann war irgendwie eine Zeit lang irgendwie fast gar kein Geld da. Also auch im Sinne von, oh, du brauchst eine neue Hose. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt erstmal kaufen können. Du musst ja mit der Hose losgehen, die jetzt gerade irgendwie noch so halbwegs. Also so ganz das andere Extrem. Und das ist ja auch im Mentoring, ist das ja auch ein Thema mit dem Thema Erbe und Emotionen. Ja. Das habe ich ja auch total unterschätzt. Ne?
Ja.
Also rückblickend würde ich sagen, mein Vater konnte dieses Erbe von seinem Vater oder von seinen Eltern gar nicht annehmen, weil das so emotional belastet war. Das musste ganz schnell wieder weg. So. Deswegen ist das eigentlich geblieben. Aber so war Thema, war Geld immer ein Thema und meistens irgendwie so gefühlt, Geld ist nicht genug da und Geld ist irgendwie blöd und schwierig zu handeln. Das war, glaube ich, so ein bisschen der Umgang. Und ich habe früh schon gelernt, Geld kann man organisieren. Also ich habe schon ganz früh angefangen zu jobben, Babysitten, gekellnert. Also mit 13, 14, 15 habe ich losgelegt und dann auch immer regelmäßig gejobbt. Also Geld reinholen war nie das Ding, dass Geld da bleibt. Das war so ein bisschen, ja, man hat das ja. Also man macht damit irgendwas, aber man hat das nicht.
Ah, ja, interessant.
Ich habe das dann auch verteilt. Ich bin ja auch, wir machen ja auch diese Geldtypentests, ne?
Ja. So. Ja. Welcher warst du da? Schon auch Sammlerin ein bisschen?
Nee, also tatsächlich, ich hatte so ein bisschen verteilt die Punkte, aber punktuell war ich die Unterstützende und ich bin auch immer so, als meine Brüder jünger waren, denen immer gegeben, dann immer für meine Kinder viel oder viel auch gespendet oder so. Ich bin immer so, hau raus. Also, ich bin jetzt nicht unbedingt nur am Konsumieren. Ich kaufe auch gern gebraucht und Secondhand und so. Aber das Geld, wo wieder irgendwie Leute bringen, weil anderen geht's ja auch nicht gut oder andere können es ja auch gebrauchen, ne? Aber auch die Unabhängige. Also ich bin schon risikofreudig und das war jetzt auch kein Ding investieren. Also brauchte halt nur einen Grund, so gefühlt.
Ja, interessante Erfahrung da in deiner Kindheit, ne? Und man kann es ja eigentlich eins zu eins auf das anwenden, was du gesagt hast, wie es halt vor Finance First und Mentoring war, ne? Also dieses, okay, Geld kommt rein, ja, da ist dieses Erbe, oh, jetzt ist es ja wieder weg, jetzt können wir uns irgendwie gar nichts mehr leisten. Das ist ja so ein bisschen sinnbildlich für, ja, Geld, ich habe immer Geld verdient, so, ne? Aber es blieb halt nicht bei mir, ist ja eigentlich eins zu eins genau das Gleiche. Ja, und daran sieht man halt, also ob da jetzt eine eins zu eins Kausalität ist, weiß man natürlich nicht, aber allein dadurch, dass du dich daran erinnerst, ne, dass das so eine Erinnerung war, heißt es ja schon, dass es emotional sehr verankert ist und natürlich projizieren wir das dann und leben das dann halt so weiter, wenn das sozusagen nicht korrigiert oder moderiert wird. Und das, was du angesprochen hast mit Erbe und Emotionen, ist genau das Thema. Ne? Das sehen wir halt häufig bei Frauen, denen halt genau das passiert. Ne? Also die erben Hunderttausende von Euro, ein paar Jahre später ist es alles weg. Und die wissen aber auch nicht, wo es ist. Das ist wirklich faszinierend, ne? Also, weil genau aus dem Grund, was du nämlich gerade gesagt hast, dass dieses Erbe annehmen zu können, es ist emotional einfach eine komplett andere Geschichte und ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht selber erlebt hat, genauso wie Kinder haben.
So. Ja, genau. Das kann auch nicht erklären.
Genau, kannst du auch nicht erklären. Versteht auch keiner mehr, dass jemand erklären wollen würde. So. Und diese, ja, das, also, dass da einfach ganz andere Energie, und das, da sitzen auch andere Leute damit am Tisch, ne? Und dann denkt man natürlich, okay, was hätte mein Vater, Großvater, wer auch immer, irgendwie gewollt, was ich mit dem Geld mache, und so, ne? Und dieses, eigentlich will man es ja auch nicht haben, ne? Also, es ist ja sozusagen, ein Mensch ist gegangen und dafür habe ich jetzt Geld bekommen. So, ganz plakativ, ist natürlich nicht so, aber es besteht natürlich der natürlich komplette direkte Zusammenhang. Und das für sich klar zu kriegen, emotional, dieses Geld emotional anzunehmen, das ist, glaube ich, wiederum richtig Arbeit, richtig Reflexion, emotionale Arbeit, Mindset, Psychologie. Und genau deswegen, weil wir immer gemerkt haben, okay, wir haben hier ständig diese Fälle hier im Mentoring, die dann kommen und sagen, ja, ich glaube, ich muss mal hier noch ein bisschen Geld investieren und so. Und dann fragst du, ja, okay, und wie ist so deine Historie? Und sagen, ja, ich habe 500.000 Euro geerbt. Ja, wo sind die denn? Wo ist denn die 500.000 Euro? Ja, weiß ich irgendwie auch nicht so genau. Das ist total faszinierend, weil die haben jetzt nicht ein Haus davon gekauft oder so. Das Geld ist einfach weg. Das Geld ist weg, in kleinere Sachen verschenkt, gespendet, kleinere Sachen ausgegeben. Es ist einfach weg. So, weil sie es halt auch weghaben wollten, ne? Weil jeder Euro erinnert sich halt immer an diese Person, die du entweder sehr geliebt hast oder halt auch nicht. Wir haben auch die Fälle, ja, wo Frauen eben von, ich sag mir jetzt mal, dem ungeliebten Onkel irgendwas erben und sagen, boah, nee, das ist also, von dem will ich gar nichts haben. Und dann schieben sie es auch weg. Also so ein bisschen, ja, also einen Menschen, den ich sehr geliebt habe, von dem ich das Geld nicht habe, und jemanden, den ich nicht, die überhaupt nicht leiden konnte, will ich das Geld eigentlich auch nicht haben. Und da, also in welcher Situation ist man denn dann so in der Situation zu sagen, okay, ja, das kann ich halt annehmen. Das funktioniert halt nur mit ganz viel Arbeit.
Ja.
Ja, deswegen ja auch genau der neue Live-Call da im Mentoring zu dem Thema. Ja, aber sehr, sehr spannend. Und das letzte Hemd hat keine Taschen, den Glaubenssatz bist du denn losgeworden?
Ja, also okay. Nachdem ich mir das habe ich ja auch nur so übernommen, so durch diese Rollenvorbilder, ne? So, ja. Also unreflektiert einfach war das immer in meinem Kopf, weil das muss irgendjemand, da kann ich jetzt gar nicht sagen, wer, aber ich habe das halt oft gehört, so, ne? Mhm. Und jetzt ist es einfach, ich meine, ich habe eh schon immer geguckt, dass für meine Kinder alles geregelt ist, jetzt auch unabhängig von dem Unfall von meinem Lebensgefährten. Als ich hier ins Haus gezogen bin, ist alles abgesichert. Wenn ich morgen gegen einen Baum fahre, ist dieses Haus bezahlt und die Kinder haben keine Schulden.
Wahnsinn.
Meine Beerdigung ist geklärt und so, also weil ich halt einfach, ich habe mit denen auch alles besprochen. Natürlich, wenn man sowas hat, so einen Anlass, dann ist es nochmal mehr.
Ja.
Dass wir auch zusammen geredet haben, auch die Kinder, auch die Großen, ja, wie will ich denn Beerdigung haben und ne, so. Und ich habe dann auch so gesagt und auch so emotional vorgesorgt, ich sage, ihr müsst dieses Haus nicht behalten. Es ist bezahlt dann, wenn was wäre, aber es muss keiner von euch halten, nur weil das jetzt mein Haus war. Also wenn jetzt hier gerade keiner wohnen will, weil die alle sonst wohin ziehen, studieren, was weiß ich, ne, dann wird es verkauft. Es ist dann auch okay. Also nicht für mich so, weil ich will halt nicht, dass emotionaler Ballast irgendwie hängen bleibt. Ne? Wenn einer hier
einzieht. Das ist so wichtig, dass
auch okay. Ne? Genau, finde ich auch. Dass sie also dann nicht denken, das ist wirklich gewollt und dann müssen sich alle irgendwie ein Bein ausreißen. Ich habe ja auch so einen riesen Garten, hat ja auch nicht jeder Bock drauf. Ne? Also man wollen oder es halt dann guten Gewissens weggeben können. Und das finde ich so wichtig, das halt auch besprochen zu haben. Ne?
Und das finde ich gerade wirklich sehr inspirierend, was du sagst. Und das macht halt niemand so, ne? Wirklich sehr, sehr. Also die Menschen, die ich kenne, die das machen, kommen eben genau auch aus so einem Schicksalsschlag, dass sie sagen, boah, okay, ja, irgendwie Freund gestorben, Partner, Partnerin, was auch immer. Und die dann denken, boah, bei mir ist nichts, weil da machen die Erfahrung, es ist nichts geregelt. So, es ist nichts geregelt.
Genau.
Wie wolltet ihr jetzt eigentlich beerdigt werden? Ja, weiß ich nicht. Und allein die Gedanken auch, ne? Es frisst halt so viel Energie. Und also vielleicht deswegen auch ein kleiner Appell an diejenigen, die das jetzt hören. Ja, das ist kein schönes Thema, aber es muss gemacht werden. Testament und so weiter. Ne? Wie wollt ihr beerdigt werden? Eben sowas. Ne? Ist euch wichtig, dass das Haus dann von wem auch immer und so. Also diese ganzen Dinge, weil das ist, geht alles zu Lasten, nämlich denjenigen, die dann halt noch weiter hier sind auf der schönen Erde, die sich damit in dieser furchtbaren Trauersituationen damit auch noch auseinandersetzen müssen und irgendwie sich überlegen müssen, was hätte die Person denn jetzt gewollt? Das ist ein Dreizeiler, ja? Also ich habe zum Beispiel gesagt, so günstig wie möglich. Ja, also für mich braucht ihr jetzt irgendwie nicht, ja, ihr sollt jetzt kein Geld für meine Beerdigung großartig ausgeben. Ja, das finde ich irgendwie Quatsch. Also hat ein geiles Leben, ja, das muss jetzt nicht, braucht es nicht einen riesen Grabstein oder so, ja? Also gut und günstig sozusagen, gebt euer Geld lieber für was anderes aus, als für irgendwie einen riesen Grabstein, den ich sowieso nicht sehe. Also, aber das schon alleine mal so reinzugeben, zu sagen, ah, okay, cool, ja, irgendwie good to know, nimmt einfach schon so viel Ballast, also emotional, finanziell, wenn man das einfach mal vorbereitet hat. Und es reicht ja, wenn man mit jemandem drüber spricht, man sich kurzzeitig die Gedanken drüber zu machen. Aber ja, es ist also auch wie Thema Finanzen, das macht halt auch de facto niemand, leider. Ja. Aber wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Also genau. Ja. Also danke, dass du das Thema auch nochmal angebracht hast. Das schieben die Menschen einfach weg. Ja. Du hattest jetzt schon ein paar Mal angedeutet, du hast schon mal so ein paar Aha-Momente, ja, habe ich so ein bisschen so rausgehört. Magst du nochmal vielleicht so deine 3 größten Aha-Momente jetzt so in den letzten Monaten, als du Finance First gemacht hast, als du das Mentoring gemacht hast, als du viel Mindset-Arbeit gemacht hast, dich ja auch, wie du gesagt hast, sehr krass auch weiterentwickelt hast. Was waren so deine, ja genau, 3 größten Aha-Momente in diesem Prozess?
Also, ich würde sagen, ein sehr großer Aha-Moment, was so mit der Mindset-Arbeit oder persönlichen Wachstum zu tun hat, war, ich war ja beim wie heißt es jetzt in Berlin? Beim Mentoring Day?
Ja.
Genau. Mhm. Auch bei der Vorlesung hier bei der Sophia Fritz, das war ja auch mega spannend hier, toxische Weiblichkeit, super Buch. Ja. Und da hatte Ingo ja dieses Gedankenspiel gemacht mit Geld ist, und dann sollten wir aufschreiben, ne? Und dann, ich habe dann auch noch sehr lachend im Saal geteilt, was ich alles aufgebaut habe. Ich musste so lachen, als dann hieß so, und dann sollst du ändern, ich bin. So. Und ich hatte wirklich viele sehr positive Sachen aufgeschrieben, weil ich hatte das Programm da ja schon fertig oder fast fertig und hatte schon so einen Wechsel. Also wäre das jetzt irgendwie so, wäre dieses Gedankenspiel, weiß ich nicht, 3 Monate vorher gewesen, hätte ich wahrscheinlich geschrieben, ja, Geld ist schwierig zu handeln und ist nie genug da oder irgendwie sowas. Und ich habe dann aufgeschrieben, Geld ist Freiheit und macht Spaß und hat viele Möglichkeiten und irgendwie so lustige Sachen. Kann man sich mit befassen und, keine Ahnung, öffnet die Welt, irgendwie sowas. Und dann sagt er, jetzt machst du halt ich da draus. So, und das war schon, ich dachte, boah, krass. Also da habe ich schon echt jetzt einen anderen Blick drauf, auf das Geld, aber auch auf mich und auch auf meine Möglichkeiten. Und so diese Selbstwirksamkeit, die man dadurch ja auch so entfalten kann, wenn man sich das einfach mal bewusst macht, ne, dass man da ja selber oder dass ich ja selber das in der Hand habe.
Ja,
also das ist schon. Das war echt ein krasser Gänsehautmoment.
Ja.
Auf jeden
Fall.
Hattest
du uns das auch schriftlich geschickt? Weil bei mir,
ich habe ihn laut vorgelesen da an dem Tag.
Ach so, ja.
Und ich habe ihn gefragt, was hast du denn? Ich sag, pass mal auf. Und ich habe dann laut gesagt, vorgelesen.
Ach nee, okay, weil wir hatten auch, also ich kann mich an ein schriftliches Feedback nämlich erinnern, auch von einer Mentoring-Teilnehmerin, die sagte, Natascha, weißt du, was mein größter Erfolg ist? Bei dieser Übung da, genau am Mentoring Day, bei dieser Geldpsychologie-Übung, habe ich verstanden, dass ich damit absolut kein Thema mehr habe. So wie du das jetzt auch sagst, ne? Also so in der Art, ich habe nur Positives, die Übung geht ja eigentlich so, ja, dass man was Negatives ausschreibt und es dann irgendwie checkt. Also so geht die Übung nicht, aber das ist bei vielen dann der Aha-Moment.
Ja.
Und bei euch ist der Aha-Moment eigentlich so, ja cool, passt ja alles.
Ja, Thema ist geregelt.
Thema ist durch, so, ja? Das ist dann nochmal der Check, ah ja, okay, passt alles.
Ja.
Da muss ich dann auch mal ein bisschen schmunzeln. Okay. Es ist halt ein anderer Aha-Effekt, aber klar, ne, wenn ihr jetzt schon monatelang wirklich daran gearbeitet habt, also um einmal kurz ein bisschen vielleicht die Leute mit abzuholen, es ist eine Übung aus der Geldpsychologie, die wir beim Mentoring Day immer machen, oder Ingo macht die meistens. Und da geht es darum zu schauen, oder die Theorie dahinter ist halt, dass Geld eine Projektionsfläche ist, dass wir vieles auf Geld projizieren, ja, unser Sicherheitsbedürfnis, Kontrolle, was auch immer, Freiheit, Unabhängigkeit, ne, also jetzt mal ganz wertfrei. Und dann geht es eben darum, ja, diese Projektionsfläche sozusagen aufzulösen, weil eigentlich reden wir, wenn wir über Geld reden, reden wir eigentlich nicht über irgendein abstraktes Geld, sondern halt viel auch über uns, ne, da sind wir wieder beim Thema Selbstwert, Geld ist schmutzig und so weiter. Und da geht es nämlich genau in dieser Übung, so diese Brücke zu schlagen, so, aha, okay, ja, das denkst du über Geld, aber eigentlich denkst du es halt auch über dich. Und ich sag mal, je mehr negative Assoziationen da draufstehen, desto mehr Arbeit darf man dann noch tun, um das halt ins Positive sozusagen zu drehen. Sowas wie Geld ist Freiheit oder Geld ist, keine Ahnung, Sicherheit oder so. Und genau, bei unseren Mentoring-Teilnehmerinnen, wie bei dir ja auch, ja, nachdem wir dann schon monatelang, oder du ja sogar Finance First und Mentoring, also wirklich viele Monate, damit uns da Mindset-Übungen gemacht hat, da ist Geld keine, Geld ist natürlich immer noch eine Projektionsfläche, aber im positiven Sinne sozusagen. Ja, also genau, cool. Das heißt, das war ein Aha-Moment so, ja, ich bin ja fein. So,
ja, genau.
Gut zu wissen nochmal. Also, ja.
Das war, also für mich war das wirklich so richtig hängen geblieben. Das war also wirklich mega. Dann der zweite große Aha-Moment, also das hängt jetzt auch, also ich hatte das Mentoring angefangen Mitte August und seitdem mein Lebensgefährte, ich hatte in der Firma von meinem Lebensgefährten gearbeitet, der hatte so ein IT-Unternehmen und ich habe da Marketing und Coaching gemacht. Und mein Schwiegervater in Anführungszeichen natürlich, also sein Vater ist schon seit 15 Jahren raus aus dem Unternehmen. Aber nun war Chris verstorben und dann musste es ja irgendwie geregelt werden. Also wir haben Montag zusammen ins Büro und haben gesagt, wir müssen den Laden jetzt irgendwie am Laufen halten. So. Und ich habe die ganze Zeit da irgendwie mit durchgezogen und mein Schwiegervater, der ist 78, unterstützt. Und ich habe ja mit meinem Lebensgefährten auch immer viel besprochen. Also ich war in vielen Dingen einfach so im Thema. Also ich versuche das jetzt irgendwie am Laufen zu halten. Die Kunden mussten informiert werden, Geschäftspartner, ein Riesending. So, und im August habe ich so richtig, oder Anfang August gemerkt, boah, ich bin so durch. Ich habe ja gar nicht Zeit zum Trauern gehabt, weil ich die ganze Zeit so durchgezogen habe. Und war dann 2 Wochen krank geschrieben, oder mein Arzt hat dann gesagt, so, jetzt bleibst du mal 2 Wochen zu Hause, jetzt mal irgendwie wieder durchatmen, auch ein bisschen schlafen, weil alles war irgendwie nur so in Funktionieren und Machen und Organisieren. Und dann kriegte ich vom Boten die Kündigung nach Hause. Also da habe ich gedacht, das ist jetzt nicht sein Ernst. Mein Schwiegervater sagt noch, ja, du musst mich unterstützen und vielleicht willst du nicht Geschäftsführerin werden, wir müssen das jetzt hier reißen. Und die ganze Zeit war nichts. Ja, per Boten, ohne Gespräch, ohne Ankündigung, ohne irgendetwas, steht er vor der Haustür, der Bote, und gibt die Kündigung ab.
Hä?
Ja,
das macht keinen Sinn.
Und das war für mich erstmal...
von dem Schwiegervater, also das Unternehmen...
Der hat das ja erstmal wieder übernommen, weil er war, ist ja noch so kleinanteilig Geschäftsführer gewesen, also konnte erstmal alles weiterführen. Genau, ohne irgendwas. Dann habe ich ihn angerufen. Dann war er dann so, ja, musst du verstehen und so. Und ich sage, verstehe ich gerade gar nicht, aber ist jetzt auch egal, müssen wir sie diskutieren. Wenn du meinst, das musst du so machen, dann musst du das so machen. War natürlich auch krass, weil wir hatten es natürlich unser Leben so aufgebaut. Das heißt, mein Auto war eigentlich ein Firmenwagen, ja. Mein Laptop gehörte der Firma, mein Handyvertrag gehörte der Firma. Also es war so, scheiße. Also, ich durfte das Auto noch ein bisschen fahren, das hat man dann besprochen, Laptop musste ich abgeben, mein iPad durfte ich behalten, Telefonnummer wieder zurück, das war mal meine alte, die habe ich schon 20 Jahre gehabt, das wieder zurückholen, funktioniert irgendwie nicht, war ich gerade egal, jetzt gibt's eine neue Telefonnummer, neuer Anfang, das habe ich ja auch in dieser Mindset-Arbeit gelernt und auch im Mentoring so, es macht jetzt auch keinen Sinn, sich darüber einen Kopf zu verbrechen, was jetzt war, sondern jetzt muss das irgendwie geregelt werden. Und ich wollte jetzt nicht meinen wichtigen Notgroschen, weil ich jetzt ja immer Geld auf der Kante habe, mein Konto auch immer genug Kohle hat, habe ich gesagt, nee, ich gebe jetzt nicht meinen Notgroschen für ein Auto aus. Also ich brauche ein Auto, wir wohnen ländlich. Und ich dachte, okay, du sagst ja auch immer, ne, Fokus. Ich brauche ein günstiges Auto. Irgendwie kommt ein günstiges Auto, das erscheint mir so ungefähr. Und einen Tag später erzählt meine Freundin, meine Mama will ihr Auto abgeben. Und dann habe ich ein 20 Jahre altes Auto gekauft. Für 500 Euro.
Das hat aber sagen, wahrscheinlich hast du noch Geld dafür bekommen, dass du es nimmst.
Es hat nur 140.000 runter, also eigentlich nicht viel an Kilometern. Ja. Und dann habe ich es mir Freundin einen Schrauber gezeigt und der sagt, du, den kriegen wir auch durch den TÜV, der fährt da noch. So, und jetzt fahre ich mit diesem 500-Euro-Auto durch die Gegend. Das fährt auch echt gut. Ich fahre damit auch auf die Autobahn. Ich muss mal nach Hamburg zur Oma.
Ja.
Alles prima und denke,
Stinkiger,
kannst du nicht Auto fahren?
Ja.
Also ich weiß von außen die Leute ganz mitleidig. Oh, ich hatte vorher so einen riesen teuren schicken Bus so für ein Schweinegeld, als dafür ausgeben, aber war ja von meinem Lebensgefährten gestellt. So, ich da jetzt nicht. Nee, ich will mein Geld lieber auf meinem Konto haben und das Auto fährt auch so und es fährt ja auch. So.
Naja.
Und
okay, interessant.
Immer so diese Auto muss mindestens so ein paar tausend Euro kosten, damit es lange fährt und es muss irgendwie jung sein, damit es funktioniert. Nee, tut's ja gar nicht. Ne, auch neue Autos liegen bleiben. So, und das habe ich ganz bewusst entschieden und bin jetzt so glücklich damit, dass ich für 500 Euro, gut, ich habe noch neue Reifen und neue Scheibenwischer, aber dann sind es vielleicht 700 Euro. Mehr habe ich da nicht reingestellt.
Sind halt nicht 80 oder 100.000 Euro.
Ja, so, auch selbst 10 hätte ich jetzt nicht ausgeben wollen. Wer weiß, ich weiß auch noch gar nicht, ich habe jetzt noch mich noch nicht für eine neue Arbeit entschieden und denke so, wer weiß, wo ich arbeiten will. Vielleicht kriege ich ja wieder einen Firmenwagen, vielleicht arbeite ich von zu Hause aus, dann reicht das, ich fahre auch viel Fahrrad. Ja. Also warum jetzt diese Entscheidung treffen?
Ja.
Wenn mir das kleine alte Dingchen noch gut fährt, dann fährt das noch 2-3 Jahre. Also ich bin da jetzt ganz
okay. Das heißt, der Aha-Moment war sozusagen, dich von so anderen Überzeugungen zu lösen, was so jetzt...
Das denken andere, das macht man doch nicht, man muss doch ein gutes Auto fahren. Also das war alles irgendwie so mein Kopf.
Ja, verstehe. Ja? Und, ja, cool. Sehr pragmatisch und da noch einiges an Geld gespart. Auch in der Situation ja noch, wo ja auch viele Ausgaben auf dich zugekommen sind. Also, und ohne Einkommen, das muss ja auch noch mit dazu.
Ja, genau.
Viele Ausgaben, die nicht geplant waren und Einkommen weg, was natürlich auch überhaupt gar nicht so geplant war.
So, und das ist auch so eine bewusste Entscheidung einfach, ne? Und es passiert ja auch nicht. Das ist ja so, vieles findet ja nur in unserem Kopf statt. So die Bewertung, ne? So, aber es einfach mal zu machen, das ist ja auch, ne? Da denke ich immer an deine Folge hier mit Mirna Funk, so dieses, ja, einfach mal machen, so den Mutmuskel trainieren, so, ne? Also es passiert ja nichts. Also ich meine, schlimmstenfalls fährt das Auto morgen nicht mehr. Ja, dann besorgen wir halt anderes. Also was soll denn passieren? Also, es ist verkehrssicher, es ist nicht schlimm, so ein Auto zu fahren. Im Gegenteil, ich kann die Hunde da hinten reinschmeißen, die Gartenabfälle, ich muss mir nichts Gedanken machen, dass eine Beule mehr Hunde kriegt. Ich
Es ist fast schon ein Stück Erleichterung und Freiheit, oder? Man muss sich nicht um Schramme Gedanken machen.
Ich habe es angemalt mit Zitaten und Sprüchen und habe gedacht, ach, das ist doch eigentlich irgendwie lustig. Das wird jetzt voll zelebriert.
Sehr, sehr schön. Und sag mal, Uta, ich weiß noch aus unserem Vorgespräch, es gab da auch mal so eine Bankberaterin. Magst du uns vielleicht die Geschichte noch mal kurz erzählen?
Ja.
Da steckt ja bestimmt auch ein kleiner Aha-Moment drin.
Ja, ich hatte ja, wir haben ja im Mentoring dann die Möglichkeit, ja auch unsere Verträge zu prüfen oder prüfen zu lassen. Beziehungsweise durch dieses Zusatzmodul hatte ich schon ganz viel Wissen und wusste so, okay, Sarissa-Vertrag, das ist eigentlich nichts Halbes und nichts Ganzes. Hab dann nochmal in einem Versicherungscall nachgefragt, ne, also mich quasi nochmal, das ist auch total cool, dass man diese Calls hat, wo man einfach nochmal so, dass nochmal so ein Austausch gehen kann. Ich habe mir jetzt gar keinen Maiwahltermin geholt, weil brauchte ich nicht, weil ich hatte das jetzt schon verstanden, nochmal nachgefragt im Call. Ja, sagt er, nee, mach so, ist genau richtig, hast du richtig
gedacht. Ja, super, ne? Das ist ja das Ziel. Ja.
Genau, so. Und dann wollte ich diesen Riester-Vertrag halt einfach stilllegen. Ich will aber auch das Konto da auflösen. Also ich habe mir jetzt durch diese ganze Umstrukturierung mir jetzt auch ein anderes Konto, was auch nachhaltiger agiert, die Bank, und ich so Budgetkonten habe und das alles ein bisschen anders strukturiert habe. Ich glaube, das Konto brauche ich nicht mehr. So, vor allem zahle ich nicht 10 Euro Kontoführungsgebühr jeden Monat. Für was? Die bieten mir nichts.
Ja.
So. Und dann fing sie an, dann musst du aber den Vertrag, den Riester-Vertrag hier wegnehmen. Nein, den will ich ja nur stilllegen. So, also da ganz seltsam. Und dann hatte ich auch noch einen anderen Fonds da bespart und den wollte ich halt umschichten in meiner anderen ETFs, was ich mir da jetzt so aufgesetzt habe. Und da fing sie dann auch, das würde nicht gehen und sowas. Mit so ganz seltsam, dann habe ich nochmal im Call nachgefragt und dann, ich weiß gar nicht, Christian so, das ist nur eine Masche, die wollen, dass du das Konto da behältst. Natürlich hast du das Recht und du hast ja den Vertrag auch nicht bei denen, sondern bei den Union Invest. Und sie wieder, das kann nicht gehen, dann müsste ich den Vertrag wegnehmen und bla bla bla. Da habe ich bei Union Invest nachgefragt. Ich sage, Leute, ich habe bei euch einen Vertrag, den möchte ich stilllegen. Die Bank sagt mir aber, ich darf das nicht. So. Dann kriegte ich von denen die Antwort, ganz nett, wirklich, ganz ausführlich, selbstverständlich. Und sie können das stilllegen und sie müssen auch nicht bei der Bank das Konto behalten.
Also wirklich angelogen worden.
Ja, dann habe ich nochmal ihr gesagt, ich möchte das jetzt stilllegen und ich möchte meine Konten, und sie wieder, nein, das geht nicht. Dann habe ich ihr kommentarlos die E-Mail von Union Invest weitergeleitet und habe gesagt, so, da steht es und ich will das jetzt. Und dann hat sie mich angerufen, da hätten wir uns falsch verstanden und dann ging es plötzlich. Also
Ja. Ach Gott, bin ich so.
Ach, das war so. Und ich denke, und das ist auch, als ich mein Haus gebaut habe, es war die gleiche Bankberaterin, die mir sagte, ich war da schon 20 Jahre lang Kundin. Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt mehr verdient als mein Ex-Mann damals. Und die sagt zu mir, nee, ein Haus finanzieren können wir nicht mit dir. Warum? Ja, vielleicht meine Eigentumswohnung, aber so, nee. Also der hatte auch so ganz seltsame Dinge. Für mich keine wirklichen Gründe. Es war so sehr schwammig und so.
Bin ich dann auch, okay, also zumindest Banken mal inkompetent.
Ja, also, oder...
Wenn ich böswillig, dann inkompetent.
Ja, so, nee, Frau macht das nicht. Ich glaube, das ist auch so, auch bei ihr so ein Mindset. So, Frauen wollen kein Haus alleine. Also, ich habe auch 2 Jahre gebraucht, um überhaupt einen Bauträger zu finden. Also, kommt ihr Mann nicht? Nee,
ich baue ein. Nee,
sollen wir nochmal neun Termine machen, wenn ihr Mann Zeit hat? Nein. Also es ist schon,
Mann, ey,
wenn Frauen sich so in Finanzen oder in solchen Immobiliengeschäften bewegen, also da kann man Bücher drüber schreiben, ist unfassbar.
Genau. Wahnsinn. Mhm. Echt traurig.
Und dann denkst gut. Du, die Leute auch privat, aber das ist überhaupt kein Garant. Also
wollen alle nur. Ja, die haben natürlich beruflich dann eine ganz andere Agenda, ne? Also die wollen ja. Die wollen dir das verkaufen und nicht das, und die wollen, dass du das behältst und nicht das. Also das ist die, ja, man hört ja immer, aber die sind so nett. Ja, ich sage mal, nett sind sie alle. So, die beleidigen dich ja nicht, ne? Beleidigen dich ja nicht, wenn voll nett sind die alle. So, aber was dann so die Eigeninteressen vielleicht noch dahinter sind. Okay, wow, also da ist ja wirklich einiges durch. Ist ja echt, also Wahnsinn, was bei dir da irgendwie los war. Verrückt.
Ja, es war schon so viel, aber ich muss sagen, auch durch dieses Programm, also natürlich hatte ich so eine Struktur beim Alltag, jetzt auch, wo ich dann zu Hause war, habe ich mich natürlich voll da so reinknien können. Also ich habe dann irgendwie jedes Buch gelesen, was dann irgendwie so empfohlen wurde, ne? So, weil ich hatte ja Zeit. War ja auch irgendwie gut. Ich meine, ich bin mit 18 Mama geworden, ich habe eigentlich immer nur gearbeitet. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich jetzt gerade mal so ein paar Monate irgendwie mal so durchatmen kann, ne?
Ja.
Ruhe zu Ende machen, und jetzt mache ich gerade noch eine Coaching-Ausbildung, überlege einfach gerade so, was will ich eigentlich, ne? Also auch so ganz bewusst sich so auch nach diesem Programmabschluss sich zu überlegen, okay, ich habe es ja in der Hand, ne? Also ich bin finanziell gut aufgestellt, ich habe jetzt gerade den Luxus einfach zu überlegen, was will ich eigentlich jetzt noch so im Leben, ne? Und wie möchte ich in Zukunft arbeiten und wie will ich das gestalten? Und das ist ja auch, also das muss man ja auch mal so als Luxus einfach auch sehen, wie es ist, ne? So mal durchatmen können, sich zu überlegen, okay, wo, ich will ja durchstarten, aber wohin eigentlich? Und das machen wir, glaube ich, zu selten, dass wir mal so innehalten und mal uns vielleicht so ein bisschen neu justieren. Nicht nur im Bereich Finanzen, so insgesamt, ne?
Ja, ja, absolut. Und ich finde es super inspirierend, was du gerade sagst. Denn ja, also einmal finde ich sehr inspirierend, dass du quasi schlimme Situation, also ein krasser Schicksalsschlag, da auch trotz allem noch so das, ja, ich will es gar nicht sagen, das Positive rausziehst, weil eigentlich so richtig was Positives gibt's daran natürlich nicht, aber dass du trotzdem so diesen Perspektivwechsel machst und es so die Situation so annimmst und sagst, okay, wie kann ich jetzt trotzdem irgendwie noch das Beste daraus machen? Ne? Ich meine, Schicksalsschlag, Kündigung ein paar Tage später, das ist ja alles, also das Leben ist ja komplett über den Haufen geworfen, also mit zwei sehr, sehr großen Lebensbereichen über den Haufen geworfen.
Ja.
Und dann zu sagen, ja, okay, ist jetzt irgendwie alles wirklich sehr, sehr schlimm, und gleichzeitig, ja, wie kann ich es jetzt für mich vielleicht sogar auch ein bisschen nutzen, weil die Situation ist ja, wie sie ist. So, ne? Lohnt sich nicht, den Kopf drüber zu zerbrechen.
Ja.
Natürlich auch aufarbeiten und trauern und so weiter. Es geht jetzt gar nicht um hier so Toxic Positivity, ne? Ja, good vibes only und so, ne? Sondern es geht natürlich schon darum, diesen Prozess auch durchzumachen und die Gefühle zu fühlen und gleichzeitig aber auch, ja, sich selber sozusagen zu sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist, und es ist alles ganz furchtbar. Und gleichzeitig, genau wie du es gerade auch formuliert hast, ne, ist das aber jetzt, seitdem du 18 bist, auch mal eine Phase zu sagen, oh, jetzt kann ich mal irgendwie kurz durchatmen, ne? Und vor allem auch, ich kann es mir auch leisten, durchzuatmen. Und das ist ja auch dein Verdienst. Und mit leisten meine ich finanziell, wirklich, ne?
Richtig.
Also sich wortwörtlich das auch leisten zu können und nicht in Panik zu verfallen, so, okay, ich muss jetzt hier und, ne, also, es kann ja auch direkt in das Umgekehrte umschlagen, eben nicht in die Entspannung und sich mal zu sammeln, sondern nochmal, oh, jetzt muss ich noch schneller in eine andere Richtung rennen. Das finde ich sehr inspirierend. Also danke fürs Teilen, dass du auch in so einer Situation, ja, wie man da vielleicht auch trotzdem noch weiter nach vorne schauen kann. Und was du gesagt hast, was will ich eigentlich? Ne? Ich hatte vor ein paar Wochen ein sehr interessantes Gespräch mit Stefanie Stahl, Psychotherapeutin, ganz bestimmt auch. Und sie meinte auch, dass es ein ganz großes Thema ist, dass gerade oft auch Frauen so angepasst sind in dem ganzen Lebensstil und sich in der Partnerschaft so anpassen und im Beruf so anpassen und so, dass sie gar nicht wissen, was sie wollen.
Ja.
Also du fragst die, was willst du? Und die sagen, vielleicht sagen sie dir irgendwas, aber eigentlich wissen sie es halt nicht, ne? Weil die so angepasst sind, weil sie immer, also eigentlich müssen sie dann jetzt bildlich gesprochen zu ihrem Partner gucken, ja, was wollen wir denn? Ne? Oder was willst du denn?
Genau.
Will ich das auch? Also die sehr angepasst und gar nicht zu wissen, was will ich eigentlich? Und es ist auch, das erfordert natürlich auch wieder Reflexion und auch eine gewisse Zeit und Energie invest. Aber deswegen finde ich das so toll, dass du auch an dieser ja, in dieser Situation dann jetzt gerade bist, diese Arbeit halt auch zu machen und es wirklich bewusst zu nutzen und zu sagen, okay, was will ich eigentlich? Gerade auch als Mama von 3 Kindern nochmal, wo man ja eh, wo es eh schon schwierig ist, irgendwie sich seine Bedürfnisse irgendwo noch im Hinterkopf zu halten. Also ja, finde ich gerade sehr inspirierend. Vielen Dank da auch fürs ja sehr verletzliche Teilen. Also ja, ist ganz groß. Vielen Dank.
Ich finde, man muss aus solchen Sachen einfach irgendwie was rausziehen, ne? Auch irgendwie so für andere. Also ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe jetzt was gelernt oder was erlebt. Und wenn ich das anderen erzähle und die dadurch etwas vermeiden können oder etwas schneller lernen oder ne, dann ist das ja auch so wertvoll. Das ist ja auch das, was ich in der Beratungsstelle ja auch oft mache. So, es muss ja nicht jeder in dieses tiefe Loch fallen. Ne? So. Und wenn ich weiß, jetzt auch mit dem Thema Finanzen, wenn ich weiß, okay, das ist so das, was ich auf jeden Fall an Geld brauche. Und ich gehe im Moment sowieso nicht aus und ich habe auch gar nicht so die Lust, jetzt irgendwas groß zu reißen oder zu konsumieren oder irgendwas so. Und es ist jetzt mit dem Arbeitslosengeld so, ist okay so. Also ne, dann kann man einfach ganz oder kann ich ganz entspannt sein und sagen, okay, jetzt atme ich mal durch und jetzt komme ich mal wieder zu mir und dann mal gucken, so, ne, wo ich hin will. Und das einfach auch als Chance zu begreifen, weil ich bin jetzt ja in der Situation, ich muss jetzt ja irgendwie gucken, wie ich den Rest meines Lebens jetzt quasi ohne ihn so verbringe. Man hat sich ja was überlegt und dann ist ja alles umgeworfen. So, und dann muss ich jetzt halt gucken, wie will ich es denn haben? Und wenn ich dann aber gleich wieder losrenne und wieder irgendwas mache in so einem Aktionismus, was wir Frauen ja oft machen, ja, ich regel das schon irgendwie. So, ohne in mich reinzukommen, ne? Dann habe ich halt dann irgendwann den Burnout, die Depression oder die ersten psychischen Krankheiten oder sowas. Und das bringt uns ja alle nicht weiter. Das bringt auch meine Kinder nicht weiter. Ich meine, 2 sind schon erwachsen und trotzdem brauchen die mich immer mal wieder. Ne? Ja. Und Enkelkind, das braucht mich auch. Also man hat ja auch eine Verantwortung so. Ne? Ja. Klar. Und die, finde ich, muss man auch irgendwie mittragen. Ist so meine Einstellung dazu.
Ja, total schön. Da spricht auch die Unterstützende. Ja. Passt. Sag mal, diese Beratungsstelle, kannst du mir da nochmal erzählen, was ist das für eine Beratungsstelle und vor allem auch, was siehst du da für Frauen, die da ein- und ausgehen? Was sind das für Frauen? Was haben die so für Themen, wer landet da so bei dir?
Also das ist eine der ältesten Frauenberatungsstellen hier in Niedersachsen. Die wird halt von einem Verein getragen, wo ich mit Vorstandsfrau bin. Also wir sind ein ganz kleiner Verein und kriegen halt öffentliche Gelder. Und da sind halt Hauptamtliche angestellt und ich bin halt eine von denen, die auch ehrenamtlich und ein bisschen auf Honorarkraft mal so einen Workshop anbieten. Und so eine Müttergruppe habe ich dann noch und so. Und im Grunde genommen alles Frauenthemen, also alles, Frauen können mit allen da hinkommen. Da kommen halt ältere Frauen, die von Einsamkeit betroffen sind, aber auch mit der Rente nicht hinkommen. Mensch, also Frauen mit Problemen, die Anträge nicht verstehen. Aber wir sind auch eine Fachberatungsstelle für häusliche Gewalt. Also wir haben viele Frauen, die häusliche Gewalt erleben. Und ich habe eine Zeit lang da auch Vollzeit gearbeitet, aber ich selber damit ein Thema habe, war mir das zu, also es hat mich zu sehr angetriggert. Wenn du 5-mal die Woche wieder sprichst, der das gleiche erlebt hat, dann wirst du irgendwann entweder aggressiv oder zynisch. Also ich das nicht verschrauben, ist auch etwas für sich sorgen, ne? Also da wahrnehmen, das ist mir zu viel. Deswegen habe ich das mache ich nicht mehr in Vollzeit. Aber es sind immer wieder Frauen, die halt ja dann Kinder bekommen, wie es bei mir auch war, so in den Alltag reingerutscht, sie nur Teilzeit, man wollte irgendwie so eine Rentenversicherung abschließen, für mich haben wir jetzt noch gar nicht gemacht, so, ne, und irgendwie, ach, das Haus ist gar nicht auf meinen Namen, also das, was wir jeden Klassiker. Tag in den sozialen Medien mitbekommen, haben wir da auch ganz oft. Aber auch immer wieder Frauen, die nicht gelernt haben, die Verantwortung für sich zu übernehmen. Wie du gerade gesagt hast, das ist ja auch ein Stück weit unsere Sozialisation, ne? Wir sind dann irgendwie dann doch nicht so an diese Themen rangeführt, ne? Über Frauen spricht man seltener, über Taschengeld und über solche Dinge, so. Und das ist oft gar nicht so in der Bubble der Frauen irgendwie. Ja. Und dann stehen sie da plötzlich und dann sagen wir in der Beratung, naja, haben sie denn mal in die Unterlagen geguckt oder so, weiß ich gar nicht, wo das haben. Oder jetzt hat mein Mann das weggetan, ich komme da gar nicht mehr ran. So. Also das ist wirklich übel, was für Schicksale wir da einfach immer wieder in der Beratung haben. Und auch in meiner Müttergruppe, ich mache einmal im Monat so eine Müttergruppe, so, wo es darum geht, wie bleibe ich eigentlich trotzdem Frau, auch wenn ich jetzt Mama bin, so, wer bin ich eigentlich in dem Ganzen? Wo es ja auch um Mental Load geht und wie teile ich den Partner auf? Manche kriegen das super hin, bei manchen ist es eher schwieriger. Das haben sich auch schon Frauen getrennt, die festgestellt haben, boah, das ist so ungerecht verteilt und ich komme gar nicht gegen an, ich will das irgendwie anders haben und so. Mhm. Und es ist schon eine sehr kräftezehrende, aber sehr wertvolle Arbeit, aber es ist immer wieder krass, mit was für einem Mindset die Frauen kommen. Und wir sind immer wieder dabei zu sagen, ihr müsst euch um eure Finanzen kümmern und ihr müsst und ne, so. Wir haben auch Anwälte mit dabei, die auch mit beraten und die sagen auch immer, das ist krass, die haben das nicht geregelt, das Konto ist auf seinen Namen und ja, aber ich weiß ja selber, wie schnell das passieren kann. Und man denkt dann immer, man kennt seinen Partner und ja, dann besprechen wir das halt. Ja, man konnte das 20 Jahre besprechen, aber plötzlich fängt der an, irgendwas anderes zu machen und denkt, was ist denn jetzt los? Ne? Also das ist so, so wichtig. Ja. Das ein Thema.
Und dann ist ja oft auch zu spät, das dann zu besprechen. Ne? Also wenn's vorbei, also ne, wenn die EC-Karte eingezogen ist oder wenn, keine Ahnung, gibt es ja die krassesten Geschichten, dann hat man eine sehr schlechte Verhandlungsposition, dann noch irgendwas zu besprechen. Ja. So, findet halt nicht statt, Punkt.
Ja. Und auch so diese Altersvorsorgegeschichten. Ah ja, Rente weiß ich auch nicht, müsste ich mich auch mal kümmern, hören wir halt auch so oft. Ne? Also wir machen aber auch dann so Workshops, wo wir auch ein bisschen sensibilisieren, so, ne? So die Basics. Guckt euch das an. Was an, so, ne? Weil das irgendwie, ja, das ist so weit weg. Ne? Und dann haben die ja auch oft Teilzeitjobs, da ist ja auch nicht viel übrig. Das verstehe ich ja auch alles. Aber wie du schon sagst, also ich habe angefangen mit 25 Euro in meinen Fondssparplan damals, so, ne? Das Kleinvieh macht auch Mist. Also alles ist besser als gar nichts machen.
Als gar nichts zu machen. Ja. Und die Verantwortung nicht zu übernehmen.
Genau.
Die wir eh auch schon haben. Ne? Also eigentlich ist ja gar nicht die Verantwortung zu übernehmen, sondern sich deren mal bewusst zu werden. So. Ja, die müssen wir nicht übernehmen, die haben wir schon. Die gibt uns keiner. Du bist verantwortlich für deinen Lebenspunkt. So.
Ja, genau. Und ich sage immer in der Müttergruppe so, das Erste, was du halt lernen musst, ist, dass du dir selber sinnbildlich die Sauerstoffmaske aufsetzt. So wie es im Flugzeug gesagt wird. Ne? Erst dir selber den Sauerstoff geben und dann kannst du dich um die anderen kümmern. Ne? Ja. Also wer soll es denn machen, wenn nicht du? Und wann soll denn der richtige Zeitpunkt sein, wenn nicht jetzt?
Der Prinz.
Ja, genau.
Der Prinz, der auf dem Schimmel angeritten kommt und uns alle rettet. Genau.
Aber es gibt doch nichts Wichtigeres, als die eigene Zukunft aktiv zu gestalten. Also ich sage mal so, raus aus der Komfortzone. Ne? Also es kommt ja keiner dich retten. Und darauf will ich auch nicht warten. Also was bringt uns das denn? Bin ich ja wieder abhängig. Ne?
Ja. Preach it. Jetzt wollte ich eigentlich noch dir sagen, du kannst jetzt noch einen Appell an die Moneypenny Nation, an die Moneypennies richten, aber das hast du gerade eben schon getan.
Stimmt.
Voll gut. Ist doch ein schönes Schlusswort. Wir müssen uns selbst und um unser Leben kümmern. Wir werden nicht gerettet, wer soll es schon tun? Und selbst wenn, dann bin ich ja wieder abhängig. Ja,
bin genau ich wieder so abhängig ist. Und nach deren Kriterien und nicht nach meinen eigenen Maßstäben. Und das kann nicht gut sein.
Ja. Und dafür natürlich erstmal die eigenen Maßstäbe überlegen, was möchte ich eigentlich und so weiter. Wobei, also ich meine wirklich ja mit einem ETF-Sparplan kann man halt schon mal anfangen, ohne sein ganzes Leben ausgeplant zu haben. Ne? Also man muss ja jetzt auch nicht irgendwie riesen Schlösser bauen. Auch das ist ja ein Prozess. Ne? Das ist, glaube ich, auch ja vielleicht die Hürde, die manche auch im Kopf haben, sich zu denken, boah, jetzt stehe ich vor diesem riesigen Berg und boah, da komme ich irgendwie eh nicht hoch und dann so. Aber es ist halt erstmal den ersten Schritt zu machen und sich auch zu erlauben, im Prozess zu wachsen und dann den nächsten Schritt zu gehen. Man muss jetzt nicht alles innerhalb von einer Woche irgendwie geklärt bekommen. Funktioniert halt auch nicht. Ja, gerade dieses ganze Thema Mindset, dieses Einstellungsthema, Partnerschaft, was da alles noch mit dranhängt, das ist alles ein Prozess, in dem ich wachse, in dem ich besser werde, in dem ich auch klarer werde und dann kann ich irgendwann die Entscheidung treffen.
Ja.
Die Frauen können die Entscheidung jetzt nicht treffen, weil sie da von der Entwicklung einfach noch nicht sind. Ja, aber ihr dürft euch dahin entwickeln. Also einen Schritt nach dem anderen gehen.
Genau.
Jetzt habe ich den Appell gemacht. Auf deinen aufgesetzt.
Ja, und es ist einfach so, ich weiß nicht. Und manche Sachen sind ja auch gar nicht so schlimm, ne? Also wir haben ja dann diese Rentenlücke berechnet und ich habe dann, oh Gott, diese Rentenlücke, oh weia. Naja, man muss sich die Sachen ja angucken, ne? So. Und dann war meine Rentenlücke, also ich habe eigentlich keine. Also klar, für den Lebensstandard kann ich noch was oben drauf packen. Aber Grundsicherung ist mehr als, weil ich noch so einen alten Arbeitgeber habe und dachte, ja super, es ist auch mal was Positives. Es ist ja nicht alles schlimm, man muss nur halt einfach das wissen. Ne?
Genau. Eben, und den Effekt haben ja viele. Ne? Oder auch wenn wir ganz am Anfang das Nettovermögen machen. Ne?
Ja.
Ach ja, stimmt, ich habe hier noch 2.000 Euro auf dem Konto. Ach, hier habe ich ja noch Mietkaution und dies, das und jenes. Und wenn man das mal, also wie du schon sagst, ist bei vielen auch ein sehr positiver Effekt, einfach mal alles ranzuholen und zu sagen, ach, guck mal. Das sieht ja sogar eigentlich ganz gut aus, ne? Und darauf kann man ja dann auch total gut aufsetzen.
Ja.
Also ja, auch nochmal ein guter Punkt. Es ist halt nicht einfach immer alles, es ist nicht immer alles schlimm. Oftmals denken wir das halt aber, weil wir halt die Fakten nicht kennen. So, und dann ist unser Kopf so, das ist bestimmt alles ganz schlimm, will ich mir gar nicht anschauen. Und dann schaust du es dir an und denkst so, ach, so schlimm ist ja eigentlich sogar ganz positiv. Ja. Ist auch eine Lebenseinstellung. Naja. Ja. Liebe Uta, vielen, vielen Dank. Wirklich aus vollem Herzen. Vielen Dank, dass du hier deine Money Story, eigentlich ist ja nicht nur die Money Story, sondern natürlich auch ganz viele andere Bereiche, die da bei dir persönlich auch mit dranhängen, dass du das hier so offen und verletzlich geteilt hast. Also wirklich vielen, vielen Dank. Ich fand es super inspirierend. Und ich hoffe auch mutmachend. Das Stichwort Mut hast du ja auch genannt für ganz viele Frauen, die in ähnlichen Situationen sind, die vielleicht sowas schon mal erlebt haben oder die auch sagen so, ah, ja, vielleicht ist jetzt doch nochmal ja die Argumente, die Uta gebracht hat, sich um Finanzen zu kümmern, gerade auch im Hinblick auf solche Schicksalsschläge, die nun mal leider auch jeden Tag passieren, sich da auch finanziell sozusagen drauf vorzubereiten. Man bereitet sich nicht drauf vor, aber die Baseline ist dann schon mal gesetzt, das Fundament ist dann schon mal da, um sich dann damit nicht auch noch auseinandersetzen zu müssen. Also wirklich vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Dankeschön.
Und eine ganz schöne Zeit in deinem Haus, was genau die richtige Größe hat und mit dem Garn, der genau die richtige Größe hat. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft und natürlich auch für die Kids. Und dann sage ich mal, bis bald.
Dankeschön, Natascha. Euch auch alles
Danke
Gute.
Danke dir. Danke. Ciao, ciao.
Ciao.
Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Ich möchte an dieser Stelle erneut auf das kostenlose Online-Training hinweisen. Montag, dem 2.6. startet es bis Donnerstag, dem 5.6. Ihr könnt euch kostenlos anmelden unter madamemoneypenny.de/training-investieren. Warum ist mir das so wichtig? Weil wir gerade Historisches erleben. Das, was im April an der Börse passiert ist, der Crash und jetzt wieder die Erholung, die zumindest so aussieht, der Aktienkurse, das alles folgt einem Muster, dem alle Krisen historisch gefolgt sind. Und ihr müsst das verstehen, um zu verstehen, weil es als nächstes unweigerlich passieren wird. Ja, und ihr müsst euch dafür wappnen und darauf vorbereiten. Erstens, um nicht unterzugehen und Geld zu verlieren, sondern zweitens, es für euren Vermögensaufbau zu nutzen. Uns bietet sich hier eine historische Chance. Und gerade wir Frauen müssen anfangen, solche Chancen endlich für uns zu nutzen. Also wirklich, ja, meldet euch an, tut es einfach. Ihr bekommt so viel wertvolles Wissen for free, was so hochaktuell ist und sich eigentlich direkt in Euro wieder umrechnen lassen kann an der Börse. Ihr braucht dieses Wissen einfach. Und das ist eigentlich, was ihr da for free bekommt, ist eigentlich unbezahlbar, weil es so wichtig für eure finanzielle Zukunft in diesen unsicheren Zeiten ist. Und diese unsicheren Zeiten werden höchstwahrscheinlich noch eine ganze Weile anhalten oder sich auch noch verschärfen. Also das, ich sag mal, das Mindeste, was ihr jetzt tun könnt, ist euch für dieses kostenlose Online-Training anzumelden, dahin zu gehen, mal 1,5 bis 2 Stunden mir zu lauschen, euch mit Infos vollzusaugen, dieses ganze Wissen for free abzugreifen und dann eure nächsten Schritte weiterzugehen. Aber ihr braucht diese absolute Basis, um dann die nächste Entscheidung treffen zu können. Also wirklich, ich meine, ich fliehe euch ja schon fast an. Ja? Meldet euch einfach an, madamemoneypenny.de/training-investieren. Es kostet nichts, ja. Ihr müsst ein bisschen Zeit rein investieren. Ihr werdet sehr, sehr viel schlauer rausgehen, als ihr reingekommen seid. Ich freue mich da sehr drauf, aber wirklich, ich halte es für einfach essentiell und hoch, hoch, hoch relevant. Deswegen mache ich dieses Online-Training ja auch genau jetzt zu dieser Zeit, weil genau jetzt der Zeitpunkt ist, an dem ihr endlich anfangen müsst, euch damit vernünftig zu beschäftigen und vernünftige, erwachsene Geldentscheidungen zu treffen. Und genau dabei helfe ich euch in diesem Online-Training. Das ist euer erster Schritt. Wir sehen uns madamemoneypenny.de/training-investieren. Sichert euch jetzt auf jeden Fall schnell euren Platz.